NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. April 1942. Der Todestag des österreichischen Schriftstellers Robert Musil.
Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts, einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen.
Und das soll der Anfang eines Romans sein? Ein ganzer erster Absatz nur im Meteorologenjargon? Am Ende allerdings ein amüsierter Schlenker.
Mit einem Wort, das Tatsächliche recht gut bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist. Es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913.
Man braucht also Geduld, Humor und eine gewisse Frustrationstoleranz für das Buch mit dem rätselhaften Titel »Der Mann ohne Eigenschaften«. Fast 20 Jahre lang hatte der Schriftsteller Robert Musil daran gearbeitet. Doch als er am 15. April 1942 starb, heute vor 75 Jahren, war erst ein Teil davon veröffentlicht. Der Rest bestand aus einem Wust von beschriebenem Papier.
»Ich bin der einzige Dichter, der keinen Nachlass haben wird«,
hatte Musil noch kurz vor seinem Tod geklagt. Welch ein Irrtum. Der Mann ohne Eigenschaften ist zwar ein Torso geblieben, trotzdem wird er als Jahrhundertroman gepriesen, wenn auch so philosophisch und nachdenklich kompliziert, dass viele Leser davor kapitulieren.
Es ist besser, bei Musil stecken zu bleiben, als 10 Schwaden durchzulesen,
meint der Frankfurter Musil-Biograf Dr. Karl Corino trocken. Für ihn gehört der Schriftsteller zu den ganz Großen der Weltliteratur.
Diese Verbindung von sinnlichem Erzählen und theoretischer Reflexion, das ist bei ihm in einer Weise Gestalt geworden, wie es nur wenige andere Beispiele gibt.
Robert Musil, 1880 im österreichischen Klagenfurt geboren, war ein komplizierter Mensch, hochgebildet und auf so vielen Gebieten beschlagen, dass er sich mit seinem Wissen oft selbst im Weg stand. Er stammte aus einer mährisch-deutschen Familie.
Der Vater war Professor für Maschinenbau an der Universität Brünn und ein Bruder des Vaters ist hoher Militär gewesen. Von daher kam man dann auch auf die Idee, dass der Sohn Soldat werden könnte und hat ihn in Kadettenanstalten gesteckt.
Dieser Sohn war damals 12, hat in den Anstalten gelitten und später fulminante Literatur daraus gemacht. Den Roman »Die Verwirrungen des Zöglings Törleß«. Atmosphärisch beklemmend, ein erstickendes Gemenge aus hartem Drill, sadistischen Machtspielen unter den Schülern und den schwülen Drängnissen pubertärer Sexualität.
Er fühlte, dass ihm alles, was er tat, nur ein Spiel war – nur etwas, das ihm half, über die Zeit dieser Larvenexistenz im Institut hinwegzukommen, ohne Bezug auf sein eigentliches Wesen, das erst dahinter, in noch unbestimmter zeitlicher Entfernung, kommen werde.
Geschrieben hat Musil den Roman ein paar Jahre nach Ende der Institutszeit. Da hatte er schon den Militärdienst hinter sich und ein Ingenieursstudium in Brünn. So erfolgreich, dass er mit 22 Jahren bereits als Assistent an einem renommierten Technikinstitut in Stuttgart arbeitete. Doch er war unruhig und unzufrieden und hängte noch ein Zusatzstudium in Berlin an. Literatur, Philosophie und Psychologie.
Am späten Nachmittag, wenn ich mich nicht mehr aufnahmefähig fühlte, langweilte ich mich. So geschah es, dass ich zu schreiben begann. Und der Stoff, der gleich fertig dalag, war eben der Verwirrungen des Zöglings Törleß.
Als der Roman 1906 erschien, stand Musil plötzlich als hoffnungsvoller junger Autor da, sensibel und feinnervig, psychologisch und stilistisch brillant. Der Kritiker Alfred Kerr schrieb eine begeisterte Rezension.
Robert Musil ist in Südösterreich geboren, 25 Jahre alt und hat ein Buch geschrieben, das bleiben wird.
Das war sozusagen der Ritterschlag für einen Erstling. Und das sorgte vielleicht auch für Illusionen bei Musil, er könne auf dieses Buch auch ökonomisch seine Zukunft gründen. Das ist allerdings nicht der Fall gewesen.
Robert Musil war ein langsamer Schreiber. Trotzdem entschied er sich 1909 für eine reine Schriftstellerexistenz. Es wurde die reinste Tortur. Er tat sich schwer mit dem Schreiben, dem Leben, den Menschen. Sein Schriftstellerkollege Karl Otten, der ihn recht gut kannte, erinnerte sich später an den kleinen, wenn auch athletischen Mann.
Er gab sehr ungern die Hand, außer wenn er vorgestellt wurde. Er vertrug keine Annäherung, hatte einen Hut tief in die Stirn gezogen, eine kleine, fein gebogene Nase und dann die merkwürdigsten, verlorenen, nach innen blickenden, dunklen Augen.
Außerdem war Musil nicht gesund. Als Kind hatte er mehrere Gehirnhautentzündungen überstanden, wahrscheinlich mit Spätfolgen wie Herzbeschwerden, aber auch
Ursache für Dämmerzustände, für Erschwerung des Denkens und so weiter. Diese Meningitis ist ja nicht die einzige schwere Krankheit gewesen, die er hatte. Er hat sich als junger Mann mit ungefähr 20 bei einer Brünner Vorstadtprostituierten eine Syphilis geholt. Er hat aber deswegen einen Lebtag gefürchtet, er könne wie Nietzsche eines Tages wahnsinnig werden.
Mit Ende 20 lebte Robert Musil noch immer vom Geld seines Vaters. Der beorderte ihn 1910 schließlich nach Wien zurück auf eine Stelle als Bibliothekar. Nach einer Reihe von erotischen Affären heiratete er die wohlhabende Martha Marcovaldi. Die Ehe hielt bis zu seinem Tod. Doch künstlerisch war er tief unzufrieden. Zwei Novellen, die 1911 unter dem Titel Vereinigungen erschienen, wurden von der Kritik abgelehnt. 1914 kehrte er zurück nach Berlin, sollte dort für den Fischer Verlag den Kontakt zu jungen expressionistischen Autoren herstellen. Auch dazu hatte er keine richtige Lust. Doch dann, nur wenige Monate später, der Umschwung, der Erste Weltkrieg. Wie viele seiner Generation geriet Musil plötzlich in einen patriotischen Rausch.
Er hat sich freiwillig gemeldet bei den österreichischen Behörden in Berlin und wurde dann auch gleich nach Südtirol geschickt zur Bewachung des potenziellen italienischen Gegners. Und er hat zu seinem Abschied einen schrecklichen Artikel geschrieben aus heutiger Sicht: Europäertum, Deutschtum, Krieg.
Der Tod hat keine Schrecken mehr, die Lebensziele keine Lockung. Die, welche sterben müssen oder ihren Besitz opfern, haben das Leben und sind reich. Das ist heute keine Übertreibung, sondern ein Erlebnis. Unüberblickbar, aber so fest zu fühlen wie ein Ding, eine Urmacht, von der höchstens Liebe ein kleines Splitterchen war.
Diese seltsame Euphorie verlor Musil auch in den folgenden Kriegsjahren nicht. Intensives Lebensgefühl trotz Todesbedrohung, ekstatische Liebesgedichte an seine Frau trotz anderer Affären, Durchhalteartikel als Herausgeber von Soldatenzeitungen, obwohl der düstere Ausgang schon erkennbar war. Gleichzeitig kommentierte er zynisch gelassen das Ende der Habsburger Donaumonarchie. Kakanien nannte er das sich auflösende Reich. Das desillusionierende Fazit kam in der Nachkriegszeit, in einer Sammlung von Essays und Reflexionen, der Titel Kehr aus.
Die fünfjährige Sklaverei des Kriegs hat inzwischen aus meinem Leben das beste Stück herausgerissen. Der Anlauf ist zu lang geworden. Die Gelegenheit, alle Kräfte zu spannen, zu kurz. Verzichten oder springen, wie immer es kommt, ist die einzige Wahl, welche geblieben ist.
Musil war Ende 30 und vollkommen ohne Reserven. Das bescheidene Vermögen der Familie, in Kriegsanleihen angelegt, war verloren. Ohne Hilfe Fremder hätten er und seine Frau die Hungerwinter 1915 und 16 in Wien vielleicht nicht überlebt.
Es ging wie über eine höckrige Straße im Finstern. Ein paar Schritte vorwärts und dann wieder ein Loch, aus dem man kaum herauskam.
Der Schriftsteller Karl Otten.
In der Hauptsache aber war es doch eine tiefe Trauer, die von Musil ausging. Eines Tages hielt er mich fest und sagte, ich habe heute Morgen den Brief eines Kollegen bekommen, der mit mir zusammen an der Universität in Berlin angefangen hat. Er ist heute ordentlicher Professor. Und ich habe all das über Bord geworfen, um der unbekannteste Mann unserer Zeit zu werden.
Denn obwohl Musil schrieb und schrieb, leben konnte er davon nur knapp. Nicht von seinen Novellen, dem Band Drei Frauen, nicht von seinen Essays, die ihm Achtung und Preise, aber wenig Geld einbrachten. Über Wasser hielt er sich vor allem mit Theaterkritiken, präzise, schnell und so unerbittlich, dass die Leser sich beschwerten. Er konterte darauf mit einem eigenen, großartigen Theaterstück, Die Schwärmer, 1921 erschienen, aber damals zumindest unspielbar, zu wenig Handlung, viel zu theoretisch. Robert Musil schrieb Theaterstücke, Novellen, Essays, Kritiken. Doch die größte Kraft kostete ihn sein großer Roman »Der Mann ohne Eigenschaften«, ein Riesenprojekt. Es ging darin um das letzte Jahr vor dem Ersten Weltkrieg, vom August 1913 bis zum August 1914, das Ende einer Ära. Er ließ in Berlin und in Wien zwei, natürlich erfundene, konkurrierende Kommissionen zusammentreten, um die Regierungsjubiläen des österreichischen und des deutschen Kaisers im Jahr 1918 vorzubereiten. Ein wahres Panoptikum an skurrilen Personen. Karl Corino.
Da ist als Vertreter Preußens der Großindustrielle Arnheim. Dann gibt es Diotima, die Seele des Ganzen, ein seelisches Riesenhuhn, wie Musil an anderer Stelle sagt. Es gibt den Sexualmörder Moosbrugger, die leicht verrückte Clarisse, die diesen Sexualmörder bewundert, weil er angeblich musikalisch ist. Es gibt ihren Gatten, ein verkrachtes Genie, und so weiter und so weiter.
Und mittendrin Ulrich, die Hauptfigur, der als Mann ohne Eigenschaften das Ganze beobachtet und ironisch reflektiert. Ein fast essayistischer Roman mit erzählerischen Elementen, klug, breit, umfassend, philosophisch, kritisch. Ähnlich der zentralen Frage, die den so unheldischen Helden umtreibt. Wie wird der Mensch zu dem, der er ist? Das Fatale daran, Musil hatte so viele Ideen, packte so viele Themen in diesen Roman, dass er darin förmlich ertrank. Karl Otten.
Es war ein einziger Kreuzweg. Musil sagte einmal, dass er zu einer Seite, die steht, ungefähr 10, 15 und manchmal 20 Seiten schreiben müsse, die dann weggelassen, vernichtet werden.
1931 und 32 erschienen die ersten beiden Bände vom Mann ohne Eigenschaften, wohlwollend aufgenommen. Doch zur Fortsetzung, für 1938 geplant, ist es nicht mehr gekommen. Hitler marschierte in Österreich ein. Robert Musil und seine Frau Martha flohen in die Schweiz. Seine Werke wurden alle von den Nazis verboten.
Musil war dann für den Rest seines Lebens auf Bettelei angewiesen. Er hat Gott sei Dank in Zürich einen hilfreichen Pfarrer gefunden, der ihm immer wieder Geld zugesteckt hat. Er wurde von einigen Hilfskomitees unterstützt. Das war für einen Mann, der so stolz war wie Robert Musil, natürlich eine ganz schwer erträgliche Situation.
Bis zu seinem plötzlichen Tod am 15. April 1942. Seine Frau fand ihn herztot im Badezimmer. Reichskulturminister Goebbels wollte sogar die Nachricht von seinem Tod verhindern. Zur Beerdigung erschienen nur 6 Personen. Nach dem Krieg aber, seit den 60er Jahren, ist der Ruhm Robert Musils stetig gestiegen. Literaturwissenschaftler haben den Mann ohne Eigenschaften zumindest zum Teil aus dem Nachlass ergänzen können, fasziniert von seiner philosophischen Tiefe und dem überbordenden Reichtum an Themen, die er darin aufgreift. Sein Biograf Karl Corino aber bewundert am Schriftsteller Robert Musil.
Die Überwindung der zwei Kulturen, der Belletristik auf der einen Seite, der Naturwissenschaften, der Mathematik auf der anderen Seite. Er hat das in seinem Werk zusammengeführt und seine prophetische Kraft.
Ich glaube vielleicht, dass die Menschen in einiger Zeit eines Teils sehr intelligent, anderen Teils Mystiker sein werden. Vielleicht geschieht es, dass sich unsere Moral bereits heute in diese zwei Bestandteile zerlegt. Ich könnte auch sagen, in Mathematik und Mystik.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Robert Musil, der am 15. April 1942 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.